Dankeschön. Okay. Gut. Wir freuen uns, hier zu sein, wie im Gebet ich gesagt habe. Wir haben uns erfreut bei der Gründung von dieser Gemeinde. Und Grimhild haben wir ziemlich lange gekannt, andere auch, aber Grimhild zuerst. Und wir sind 2020 nach USA umgezogen. Das war das war eine Änderung für uns. Wir haben die Kultur, sage ich mal, Umstellung erlebt, als wir hierher nach Deutschland gekommen sind. Es war eine Weile her, okay? Wir waren hier 31 Jahre lang und das war eine Umstellung, hierher zu kommen. Und jetzt, ich soll nicht sagen jetzt, 2020, als wir zurückgekehrt haben, das war eine Überraschung für uns, dass wir nicht mehr sind, wie wir waren vor über 30 Jahren. Und wir sind nach USA angekommen und wir haben, also als wir hierher gekommen sind, dann haben wir gefragt, warum machen Sie es so? Und warum das? Und warum muss man so sich benehmen? Wisst ihr was, Geschwister? Als wir zurück nach Deutschland gekehrt haben, haben wir gefragt, warum machen Sie das denn so? Und so weiter, genau wie hier. Und die Umstellung, bin ich durch. Für Linde dauert es ein bisschen länger. Hat es mit Kochen zu tun und solchen Dingen, einkaufen. Man gewöhnt sich langsam daran. Lass uns in Gottes Wort schauen. Und zwar Daniel Kapitel 12. Ich möchte euch bitten, eure Bibel aufzuschlagen zu Daniel Kapitel 12. Übrigens, ich bete für Daniel und Jen und ich bete für euch mehrmals in der Woche. So, es ist uns etwas Besonderes, dass wir hier sein können und euch sehen. Daniel Kapitel 12. Ich habe Freunde und ich habe Verwandten, die, wenn sie ein Buch lesen, zum Beispiel einen Roman, fangen sie, oder Biografie, da fangen sie vorne an, sie lesen ein, zwei Kapitel und dann springen sie zum Schluss, zum letzten Kapitel. Und ich habe immer gedacht, das nimmt alle Spannung weg. Warum macht man so? Heute sind wir weit rüber gesprungen über alles in Daniel zum Kapitel 12. Ja? Wir tun das Gleiche. Springen hinüber bis zum Schluss, bis zum letzten Kapitel. Und meine Predigt, Geschwister, kommt aus Vers 13. Okay? Letzte Kapitel, letzter Vers. Zu Daniel wurde es so gegeben, die Offenbarung über die Zukunft von seinem Volk Israel. Und in Daniel ist es anders wie bei den anderen Propheten. Er erzählt, was geschieht für sein Volk, aber auch für die Welt, für alle Völker, eine der Reihe nach. So geht es in Daniel. Und deswegen kannst du die Zukunft ein bisschen besser kapieren, wenn du Daniel liest. Aber in Kapitel 12 erklärt Gott Daniel, was mit ihm persönlich passieren wird. Wir lesen dann in Daniel Kapitel 12 und Verse 1 bis 3, sagt er, und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, das ist ein Erzengel. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstanden ist zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande und zum ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich vermehren. Nun, er hat eine neue Aufgabe, der Daniel. Und das ist versiegeltes Buch. Und wir sollen das nicht falsch verstehen. Er hat nicht gemeint, versiegelt, damit keiner das verstehen wird. Das hat er nicht gemeint. Sondern in der damaligen Zeit, als ein König ein Buch schreiben lassen hatte, als nächstes, nachdem das fertig war, musste das versiegelt werden. Warum? Damit keiner das ändern könnte. So, wenn jemand das aufmachte, dann würden sie sehen, so und so hat der König gesprochen. Gott ist König über das Universum und er hat das zu Daniel gesagt. Versiegel das Buch. Nun, er hat auch gesagt, bis zur Zeit des Endes. Und interessanterweise, in der Zeit werden Leute mehr verstehen. Wenn du von Jesus Christus liest und dann du liest von den Aposteln, in den Briefen, du findest den Hebräerbrief in diesen letzten Tagen oder letzten Zeiten. Du findest den Petrusbrief in diesen letzten Zeiten. Er meinte jetzt. Okay? Das war ein Begriff unter den Juden, vor allem die Rabbiner, die messianische Zeit. Und sie wollten uns übermitteln, ist bereits angefangen. Ganz gewiss wird es eine Zeit geben, in der Zukunft, die letzte Zeit, klar. Aber das, was die Apostel verstanden haben, ist, es ist für uns angefangen durch Jesus Christus. Die letzte Zeiten, Zeit des Endes. Verständnis kommt in diese Zeit. Und interessanterweise, in Matthäus Kapitel 24, 25, wir haben die Zeit nicht, das mal aufzuschlagen, aber wenn du das liest, schau dafür, dass Jesus sagt, wenn der Gräuel der Verwüstung im Tempel steht und er sagt, der, der liest im Buch Daniel, der soll das verstehen. Jesus hat es dann klar gemacht. Okay, wenn jemand zu dir sagt, nee, ich beschäftige mich nicht mit Daniel, denn das ist Prophetie, man kann das nicht verstehen. Oder das Buch der Offenbarung, das ist Prophetie, du kannst es nicht verstehen. Wenn du ein Kind Gottes bist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, kannst du das verstehen. Manche Dinge sind schwer, es ist immer gut, wenn du jemanden wie Daniel hast und er kann vieles erklären, weil er das gut gelernt hat und lehrt andere auch zu lehren. Du kannst es verstehen, das ist der Punkt. Du kannst das verstehen, wenn du Kind Gottes bist. Du hast den Heiligen Geist. Aber das Nächste, das Gott zu Daniel erzählt, das finden wir in Vers 13, wovon ich predigen möchte. Aber ich fange mit Vers 11 an, und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, mitten in der Trübsalzeit, und den verwüstende Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage, buchstäblich Tage. Glücklich, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin auf das Ende zu, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Kennst du jemanden, der immer oder ganz oft genau das Richtige sagt? Und in dem Augenblick, da du Trost brauchst oder Anweisung oder Hilfe, dass jemand mit dir spricht und er oder sie sagen genau das Richtige. Das ist Gott. Gott sagt immer genau das Richtige. Bis zu dieser Zeit ist Daniel ein alter Mann geworden. Ganz am Anfang war er Teenager, höchstwahrscheinlich. Und jetzt ist er alter Mann geworden. Und Gott sagt zu ihm, du aber gehe hin auf das Ende zu. Daniel, ich möchte es auf freundliche Weise dir sagen, du wirst sterben jetzt. Daniel war einer von den gerechtesten Menschen in der Welt. Und du liest in dem Prophet Hesekiel, Kapitel 14, dass er zusammengestellt wird mit zwei anderen Männern. Erstens Noah und zweitens Hiob. Ganz gerechte Menschen, das sagt Gott über sie. Und zwischen diesen beiden stellt Gott Daniel. In der Zeit, als Hesekiel geschrieben hat, war Daniel vielleicht 30, 40, Mittel 40, ich weiß es nicht, aber so in der Zeit hat Gott bereits über ihn gesagt, was alle Leute wussten damals. Alle Israeliten und höchstwahrscheinlich viele von den Babylonern. Daniel ist einer von den gerechtesten Menschen, der überhaupt auf die Erde gelebt hat. Und jetzt sagt Gott zu Daniel, du wirst sterben. Wisst ihr, warum Menschen sterben? Ich denke, wir haben ein bisschen davon gehört heute, als wir den Lernvers gelernt haben. Okay? In Römer Kapitel 6, Vers 13, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Eines Tages, wenn der Herr nicht vorher kommt, werde ich sterben. Und eins kannst du über Jeff Brown sagen, an dem Tag meiner Beerdigung. Jeff Brown war Sünder. Deswegen musste er sterben. Das ist der Grund, warum das wahr ist. Wir sterben, weil wir Sünde sind. Immer so. Und hier ist Daniel. Einer von den gerechtesten Menschen überhaupt in der Welt, durch alle Zeiten. Und Gott sagt, Daniel, jetzt ist Zeit, du willst sterben. Er hat ihn sehr lieb gehabt. Gott hat ihn sehr lieb gehabt. Er sagt in dem Buch Daniel, du sehr geliebter Mann. Aber er musste sterben, weil er Sünder war. Und jetzt kommt das ganze Thema. Jetzt möchte ich erklären, warum ich predige heute Morgen. Okay, ich bin weit durchgekommen. Und jetzt sage ich, um was es geht. Ich möchte erklären, was mit Menschen geschieht, die Christen sind, nachdem sie sterben. Als ich junger Pastor in den USA war, vielleicht 30 Jahre alt. Vielleicht 30 Jahre alt. War bereits so 2 Jahre lang Pastor in unserer Gemeinde. Hat eine Dame, die so 60 Jahre alt war, mit mir gesprochen. Damals war für mich 60 alt. Okay, ist nicht mehr alt. Ist nicht mehr alt. Und sie hat zu mir gesprochen. Und sie hat mir gesagt, weißt du, Pastor, du sollst mehr über Himmel predigen. Ich habe geantwortet, Weißt du, wenn du jung bist, in dem Alter, und du solche Vorstellungen hast für deine Gemeinde, auch wenn klein, solche große Vorstellungen, sie werden nicht alle verwirklicht, nur eine Minderheit davon. Und auch dazu hast du Frau und Kinder und du und deine Frau, ihr versucht so gut wie möglich, diese kleinen Menschen zum rationalen Menschen so zu entwickeln. Ist gar nicht so einfach. Und am Ende des Tages, dann denkst du, wenn du überhaupt über Himmel denkst, im Laufe des Tages, wenn du an Himmel denkst, dann denkst du, wenn du deinen Kopf auf den Kissen hinlegst, dann denkst du, Himmel wäre schön, oder? Und dann schläfst du ein. Aber die Frau hat recht gehabt. Ich hätte mehr über Himmel predigen sollen. Denn wenn du Jesus Christus kennst, das ist deine Heimat. Du kannst den Hebräerbrief lesen. Das ist unsere Heimat. Das ist, wo wir hingehören. In den Himmel. Gott hat zu Daniel gesagt, du wirst sterben, erstens. Du wirst ruhen, okay? So, was geschieht zu einem Christ, nachdem er oder sie stirbt? Okay, Vers 13 wieder. Du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen. Nummer 1, ruhen. Und Nummer 2, du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Und er hat diesen Tagen gezählt, okay? Und wenn du dieses liest, dann denke mal, selig sind die, die es in der Zeit erlangen. Das ist, was er meint. Okay. Du wirst erstens ruhen. Okay. Und du wirst zweitens auferstehen. Und wisst ihr was? Wir sind jetzt in die Gemeindezeit, aber die Tatsache ist, von der Zeit Daniels bis heute ist das die Wahrheit immer noch für Christen, bis Jesus wiederkommt. Wenn wir sterben, erstens werden wir ruhen und danach werden wir auferstehen. Das ist, was auf uns zukommt. Nun, diese 2 Teile, ich werde nur die Zeit haben, über den ersten Teil zu predigen. Und ich schaue zum ersten Mal auf die Uhr. Ich hoffe, dass die Zeit nicht bereits vorbei ist. Danke. So, machen wir weiter. Was heißt Ruhe? Okay. Manche Leute, manche Gruppen lehren, dass man stirbt und dann schläft man. Alles ist aus, nichts geschieht. Es ist, als ob du nichts mehr existiert. Okay. Das ist nicht, was die Bibel sagt, wenn es Ruhe heißt. Es heißt kein Krieg mehr. Diese Welt ist nicht vollkommen. Seit der Sündenfall leiden wir. Wir arbeiten, ohne dass alles gelingt. Wir bauen Häuser, aber wenn wir sie nicht ständig pflegen, gehen sie von alleine kaputt. Gott verspricht seine Kinder Ruhe. Als die Israeliten in Kanaan gekommen sind, die Bibel sagt, sie haben Ruhe bekommen, nachdem sie gekämpft haben. Sie haben Ruhe bekommen. heißt nicht, dass sie alle einen langen Schlaf gemacht haben für die nächsten paar hundert Jahre. Sie waren sehr aktiv. Aber der Krieg war vorbei. Die Sklaverei für Israel war vorbei. Wir haben auch ein Beispiel in 1. Samuel 28, später. Und er wurde hochgebracht durch eine Wahrsagerin. Und sie wurde schockiert, weil das war echt. Diesmal war es echt. Es war außer ihrer Kraft und es war Samuel. Und Saul wollte sich mit ihm begegnen. Und Samuel sagte zu Saul, warum hast du mir aus meiner Ruhe geholt? Wir lesen in Epheser, Kapitel 6, Abvers 13, dass jemand, der Jesus Christus kennt, ständig im Kampf mit der Macht des Teufels wird. Ständig, Tag für Tag, gibt es diesen Kampf mit der Macht des Teufels, mit Dämonen. Und er sagte, zieh die Rüstung an. Wir haben die Zeit nicht, das zu erklären, beschreiben. Bin sicher, entweder hat Daniel das gemacht oder wird machen. Jetzt ist ein Kampf, wirklich für uns. Keine Ausnahme, wenn du Jesus kennst. Aber ich möchte, dass wir Offenbarung Kapitel 14 mal lesen. Ich hoffe, dass ich die richtige Stelle habe. Letzte Buch der Bibel. Wir kommen zu Daniel wahrscheinlich zurück. Letzte Buch der Bibel in Kapitel 14. Kapitel 14. In der Trübsalzeit sagt er in Vers 13, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sie werden sehr bewusst sein, du kannst darüber lesen in der Bibel, die Menschen, die in der Trübsalzeit sterben, die Jesus kennen, sie werden sehr bewusst sein im Himmel. Aber sie haben Ruhe. Und das ist die Idee. Der Kampf ist vorbei. Übrigens sind wir immer noch in Offenbarung. Nicht alle werden diese Ruhe erfahren. Kapitel 14, aber ein paar Verse vorher. Und ein anderer dritter Engel folgt ihnen und schrak mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden. Das ist gar nicht übertrieben. Vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in aller Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Das sind die Menschen, die den Antichrist folgen. Und in unseren Zeiten, das sind die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Gott verheißt für denen, die Jesus kennen, Ruhe. Für die, die Jesus nicht kennen, keine Ruhe, sondern Strafe. So, wie können wir das etwa beschreiben? möchte das tun. Und wir haben davon gehört heute, okay? Und jetzt noch eine Bibelstelle. Ich werde euch nicht durch die ganze Bibel durchbringen. Nicht durch die ganze Bibel, okay? Ein paar Stellen werden wir mal lesen. Es gab einen Mann, der in unserer Missionsgesellschaft sehr aktiv war. Und er wurde dann immer eingeladen zu verschiedenen Bibelkonferenzen. Und er ist zu einem gegangen. Und er sollte auch sprechen, so kurz für die Missionsgesellschaft. Es gab einen Prediger, der vor 1000 oder 2000 Menschen stand. Und er hat durch die ganze Bibel gepredigt praktisch, okay? Und der Nächste hat das Gleiche getan, überall in der Bibel, okay? Und dann der Dritte hat es auch getan. Ich weiß nicht, wie viel das war, vielleicht 4, ich weiß es nicht. Und dann kam der Letzte. Und er hat gesagt, er hat uns durch die Bibel gebracht, der andere quer durch die Bibel gebracht. Und auch er hat uns durch die Bibel gebracht. Es ist für mich übrig, etwas für euch zu tun. Also ganz hinten in eurer Bibel gibt es Landkarten. Ich möchte, dass ihr die Landkarten aufschlägt. So, ich bringe euch nicht durch die ganze Bibel durch, okay? Aber wir schauen jetzt in 2. Korinther Kapitel 5. Wir haben es gelesen heute Morgen. Paulus beschreibt unser Körper hier. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus, okay, unser Körper wie ein Zelthaus, wenn es zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus im Himmel. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern werden wir ja bekleidet, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Unser Körper, wie ein Zelt, er kann manchmal sehr gut mit Bilder beschreiben, der Paulus. Wir stöhnen jetzt, wie es für uns ist. Im Himmel, das heißt ruhen. Jetzt heißt stöhnen. Als Kind haben meine Eltern, meinen ältesten Bruder, ein Zelt gekauft und gut, das war sein Zelt, es war für uns ein bisschen verboten, nicht total, aber ein bisschen verboten, das ist sein Zelt, er übernachtet da, okay. Und er war 7 Jahre älter als ich und dann mein älterer Bruder, so 2 Jahre älter als ich und ich, unsere Eltern haben für uns auch ein Zelt gekauft und das war schön, das war toll für die damaligen Zeit. Eine sehr gute Zelt, dachten wir zumindest, und hat einen Boden, das war etwas Besonderes damals, hat Klappen gehabt und so kleine Gitterwände auf jeder Seite, damit die kühle Luft reinkommt und die Mücken draußen bleiben. Und wir haben so viel Spaß gehabt, manchmal haben wir Freunde eingeladen. Und ich bin mit einem Freund dort in unserem Zelt geschlafen oder mein Bruder mit seinem Freund in diesem Zelt geschlafen. Wir haben solche gute Zeiten gehabt und vorher, nachher solchen Spaß. Und ich hatte öfters gedacht, wenn ich Kinder habe, ich hoffe, dass sie das auch erleben können. Und so, es war einmal, dass Linde und ich mit den Kindern bei meinen Eltern waren und mein Kind war so ungefähr alt genug, dass sie in diesem Zelt übernachten hätten können. Und ich habe es in die Garage gesehen, volle Löcher, bereit zu entsorgen. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber dann wurde es entsorgt diese Zelt, aber nicht die Menschen drin. Verstehen wir? Der Zelt wird entsorgt, okay? Kommt im Grab, wartet auf die Wiederkunft des Herrn, aber die Seele bleibt und geht zu dem Herrn Jesus. Das ist was, Paulus, es gibt vieles, das wir hier erklären können. Wir haben die Zeit nicht dafür. So wird es sein. Für Menschen, die an Jesus Christus glauben, wir gehen zu Jesus. Und dann sagt er noch etwas wirklich ganz Wunderbares. Der Geist ist der Unterpfand für uns, eine Anzahlung. Aber ich bin ein bisschen zu schnell geworden von dem, was ich sagen wollte. Als ich junger Christ war, vielleicht ein Jahr alt im Herrn, 6 Monate nachdem ich zum Glauben gekommen bin, da gab es eine neue Baptistengemeinde, die in unserer Stadt gegründet wurde. Wir sind zu einer liberalen Kirche gegangen. Und meine Mutter war wiedergeborene Christ und mein Bruder und ich sind in eine Sommerzeit zum Glauben gekommen. Er 7 Jahre älter als ich. So, ich war dann 11 Jahre alt und 6 Monate später zu der Gemeinde und bald danach getauft in diese Gemeinde. Ich war bereit. Und dann haben wir etwas gekauft aus Haus, aus Gemeinde. Und wir waren drin. Ich war nicht viel älter im Herrn als ein Jahr und die Gemeinde war ungefähr genauso alt als ich. So, wir waren eine kleine Gruppe von Menschen und dort, wo wir waren, war nicht so groß wie eure Zimmer hier. Und es gab an einem Sonntagabend die Gelegenheit, manchmal Zeugnis zu geben, zu erzählen, was der Herr in deinem Leben getan hat oder wie du zum Glauben gekommen bist, gab es einen Mann, den ich vorher nie gesehen habe. Und er war zum Besuch. Er sagte, ich bin kein Baptist, aber genau wie ihr die Bibel glaubt, so glaube ich die Bibel. Und genau wie ihr das Evangelium predigt, ich verbreite das Evangelium auch. Ich bin so froh, dass ihr hier seid in unserer Nachbarschaft. Und dann hat er gesagt, meine Frau und ich sind in der Mitte unseres Lebens zum Glauben gekommen und danach hat Gott uns ganz wunderbare Jahre als Christen gegeben. Und vor ein paar Monaten lag sie auf dem Sterbebett. Und ich saß ihr nebenan. Und sie hat geschlafen, der Tod war nah. Und auf einmal war sie wach. Sie hat meine Hand festgehalten und hat zu mir gesagt, Schatz, Sie kommen jetzt. Ich sehe Sie. Ich sehe die Engel, Sie kommen jetzt. Und dann sind die Augen zugeworden und sie hat seine Hand losgelassen. Ich glaube, Gott tut das ab und zu für Christen, aus welchem Grund wie immer, aber hauptsächlich nicht für die, die sterben, sondern für die, die bleiben. Das ist die Zukunft, die uns erwartet. Wir werden in den Himmel gehen mit dem Herrn. Das ist die erste Phase. Aber er hat auch gesagt, wir haben den Geist Gottes als Unterpfand bekommen. Das heißt, der Heilige Geist kommt in dir, wenn du zum Glauben kommst. Er wohnt in dir, er hilft dir. Er hilft dir, Gottes Wort zu verstehen. Er ermutigt dich. Er bestätigt, dass du Christ bist. Das ist etwas ganz Wunderbares. Er bestätigt, dass du zu Gott gehörst. Unterpfand. Es gab einen christlichen Cowboy-Sänger vor, glaube ich, 60 Jahren oder so, hat er dieses gesagt, oder vielleicht länger in der Vergangenheit. Und er war bei einer Konferenz. Und als er zurückkam von dieser Konferenz, hat jemand, ein Freund von ihm, hat gefragt, und wie war es? Und der Sänger hat zu ihm gesagt, das Thema war Epheserbrief. Und wir waren die ganze Woche in den Himmelreich. Die ganze Woche durch. Und weißt du was? Wir haben es niemals wieder zur Erde geschafft. Geschwister, wir wollen zurück auf Erden kommen, okay? Wir haben über den Himmel gesprochen. Es ist wahr. Und ich habe nur die Hälfte erklärt davon, okay? Es gibt viel, viel mehr. Aber das war genug für heute, denke ich, von dem Herrn. Aber wir wollen zurück auf Erden kommen. Wir haben ein Stück des Himmels, Geschwister, wenn du Jesus kennst. Du hast ein Stück des Himmels in dir, der Heilige Geist. Wenn du Galater Kapitel 5 liest, dann merkst du, wie ein Christ die Frucht des Geistes erleben kann, zeigen kann, ausleben kann. Wenn du mit ihm mitwirkst, wenn du erlaubst, dass er in dir wirkt. Und das ist ein Stück Himmel. Wenn Geschwister zusammenkommen und wir einander behandeln, wie der Geist Gottes möchte, dass wir einander behandeln, das ist ein Stück Himmel, oder? Wir sind zurückgekommen, haben so viele Leute wieder gesehen, Zeit mit denen verbracht, Geschwister, Verlinde und ich, ein Stück Himmel ist es uns gewesen. Und Geschwister, wenn du für den Herrn Jesus lebst, wie er es sagt im Galaterbrief, der Heilige Geist in dir, wenn du für Jesus Christus lebst, wie Gott es sagt, Menschen werden nach und nach über dich sagen. Ich glaube, es könnte doch Himmel geben, weil ich das in dieser Person gesehen habe. Diese wunderbare Wahrheit, die auf uns zukommt und für die Ewigkeit sein wird. Und der zweite Schritt, die Auferstehung. Darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen. Das soll unser Leben leiten. Der Geist Gottes aus dem Himmel soll unser Leben leiten. Und bevor wir beten, ich möchte sagen, wenn du Jesus Christus nicht kennst, vielleicht kannst du das alles nicht ergreifen, aber dieses weißt du. Für die, die an Jesus Christus glauben, es wird eine wunderbare Zukunft geben, zweifelsohne. Für die, die an Jesus Christus nicht glauben, es ist keine gute Zukunft. Wir haben bereits gelesen, war nicht gut, ist keine gute Zukunft. Nehme Jesus an. Das ist ein guter Grund, das ist kein falscher Grund, guter Grund, Jesus anzunehmen, weil er dir eine bessere Zukunft gibt mit ihm. Und ein besseres Leben hier auf Erden. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du für Christen so eine wunderbare Zukunft anbietest. Ich möchte für die Geschwister hier beten, Herr, dass sie und dass wir alle einen besseren Blick auf Himmel haben werden, damit wir verstehen, was du für die Zukunft für uns hast, Herr, und dann verstehen, wie wunderbar du bist. Und wenn es hier um Seufzen geht, wissen wir, in den Himmel wird kein Seufzen mehr geben. Bis dahin sollen wir unser Leben für dich ausleben. Herr, wir bitten dich, dass der Heilige Geist in diese Gemeinde richtig wirkt, damit der Frucht des Geistes vorkommt und damit Menschen die Wahrheit von Jesus Christus in deinen Kindern sehen. Wir möchten bitten für die, die hier sind und Jesus Christus noch nicht kennen, dass sie wirklich kapieren, Jesus starb für meine Sünde. Und wenn ich Jesus annehme, dann kann ich ein Leben haben, wie du es gemeint hast. Und Herr, durch alle Höhen und Tiefen komme ich endlich zu dir für die Ewigkeit. Segne du diese Gemeinde, Herr. Stärke sie. Schenk viel Frucht hier und viel Wachstum und viel Zeugnis zu der Welt hinaus, in die außen steht. Stärke auch Daniel, möchten wir dich bitten. Im Namen Jesu. Amen.